Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.
In den Weltmeeren. Es ist ein unsichtbares Desaster mit dramatischen Folgen. Über 70% der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch tief unter der Oberfläche erstrecken sich Korallenriffe, die als Regenwälder der Meere unersetzlich für die Artenvielfalt sind. Doch zwischen diesen faszinierenden Lebensräumen sammelt sich immer mehr Plastikmüll an. Wie gelangt denn dieser Müll in die Meere? Und welche zerstörerischen Auswirkungen hat er überhaupt auf Korallenriffe und die unzähligen Lebewesen, die dort leben? Tauchen wir doch gemeinsam in diese dränglichen Fragen ein. Wir, Samana Taurer, Leonie Bachbauer und Clara Padl, möchten uns heute speziell zu dieser Thematik beschäftigen. Und dazu dürfen wir heute auch einen Gast begrüßen, die Meeresbiologin Sandra Brakun. Die gibt uns heute Einblicke zu dieser Thematik.
Dankeschön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich eure Fragen beantworten darf.
Ja, wir sagen auch danke. Wie ist denn das überhaupt dazu gekommen, dass Sie früher sich schon interessiert haben oder wieso interessieren Sie sich jetzt überhaupt dafür?
Also mein Interesse für das Meer ist eigentlich entstanden schon, ja, als ich 18 war tatsächlich. Also da bin ich das erste Mal an die Meeresschule Pula gefahren, wo ich dort ein Praktikum gemacht habe und gemerkt habe, dass die Unterwasserwelt mich sehr fasziniert. Und habe dann angefangen tatsächlich mit meinem Biologiestudium, war jedes Jahr an der Meeresschule Pula, wo ich junge Menschen für die Unterwasserwelt begeistern durfte, ganz viel Umweltbildung betrieben habe. Und im Laufe der Jahre, also ich war jedes Jahr dort, habe ich gemerkt, dass es einerseits ist, dass man die Faszination der Unterwasserwelt zeigen möchte, aber man muss darauf hinweisen, was diese Unterwasserwelt ins Wanken und ins Ranken geraten lässt. Tatsächlich sieht man das immer mehr, dass Umweltprobleme nicht nur, wie wir es kennen, an Land natürlich eine Rolle spielen, sondern auch unter Wasser wahnsinnige Veränderungen verursacht.
Sie haben auch gesagt, mit 18 Jahren waren Sie schon bei der Meeresschule. Heißt das, waren Sie früher auch schon am Meer oder gibt es irgendwas Spezielles, was Sie dafür richtig fasziniert hat?
Ach, tatsächlich, also ich bin halb Kroatin, aber leider Gottes sind wir gar nicht so oft ans Meer gekommen. Also die Mama hat mich mal mitgenommen, als ich 13 war und sie war nicht so mehr begeistert. Dementsprechend hat sie mir da diesen Zugang nicht gegeben, aber ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Poric und ich wollte unbedingt unter Wasser sehen, aber ich hatte keine Maske. Das heißt, ich habe angestrengt meine Augen die ganze Zeit geöffnet und versucht schemenhaft irgendwas zu erkennen. Und da habe ich schon gemerkt, dass mich das tatsächlich schon begeistert. Und hatte diesen Gedanken, Meeresbiologie machen zu wollen. Und alle haben mich eigentlich ausgelacht, muss ich zugeben. Also so, wenn ich meine Freunde oder Familie davon erzählt habe. Weil was will ich in Österreich mit Meeresbio? Und von der Schule aus habe ich hatten wir ja so Berufsberatungen, sind zum Berufsberater gegangen und ich habe damals dem Berufsberater von meinen Ideen erzählt und er hat mich komplett ermutigt. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube damals, mit 16 war das, hat er mich gar nicht ausgelacht wie alle anderen, sondern eher so, ja natürlich können Sie das machen, wenn Sie wollen, gehen Sie halt da oder dahin und wenn Sie begeistert sind. Und ich hatte das dann im Kopf und habe mir das vorgenommen gehabt und mit 18 war es dann so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf eigene Faust nach Kroatien und da hat sich dieses Praktikum damals ergeben. Und es hat mich komplett gepackt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Biologie quasi mache, aber es war dann wirklich diese Faszination an der Meeresschule. Und ja, die Arbeit dort. Und ja, so war das.
Plastik ist in unserem Alltag wirklich kaum wegzudenken und doch wird es immer wieder produziert und es gibt einen sehr hohen Konsum dazu und es wird immer mehr Plastikmüll daraus. Wir möchten halt darüber reden, was die Hauptursachen das sind und wie genau gelangt das Plastik jetzt wirklich von der Produktion aus in das Meer?
Also ich würde jetzt ein bisschen ausholen tatsächlich und glaube ich starten mit einem Zitat von David Attenborough, der gesagt hat, Plastic is so permanent and so indestructible that when you've tossed it into the ocean or even into a dustbin, it does not go away. Es ist dauerhaft. Also er fasst in einem Satz die Vor- und Nachteile von Plastik zusammen. Es ist dauerhaft, unzerstörbar und verschwindet nicht einfach. Wir können Plastik an sich, wir sind alle darauf angewiesen, nicht verteufeln. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und es ist so, es ist eine Art Wundermittel. Also in den 50er Jahren war es noch so, dass man es wirklich sehr behutsam, sehr mit Sorgfalt angepackt hat, Plastik. Es war fast so besonders wie Glas oder Seide. Und ab den 2000ern ist es dann explosionsartig, ist die Produktion so extrem gestiegen. Also schätzungsweise die Hälfte des bis dato produzierten Kunststoffes ist seit 2000 produziert worden, was einen extremen Boom eben verursacht hat. Wenn ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, ich glaube, es sind 40 Millionen Tonnen Kunststoffe, die im Jahr produziert werden. Und ein Drittel davon ist alleine Verpackungsmüll. Teilweise Verpackungsmüll, das einmal verwendet wird und sofort weggeschmissen wird. Und wir müssen wirklich lernen, wie wir konsumieren. Das heißt jetzt nicht, dass alleine, wenn wir den Müll trennen, es damit getan ist. Das ist ein bisschen so ein Irrglaube, weil leider Gottes Recycling heutzutage noch nicht so ganz etabliert und durchführbar ist. Also gerade mal ein Fünftel vom Plastikmüll wird recycelt. Warum ist das so? Für die Unternehmen ist es so, dass neuwertige Kunststoffe immer noch zu günstig sind. Und das Recycling, die Aufbereitung, Wiederverwertung viel zu teuer ist. Also da gibt es noch eine wahnsinnige Diskrepanz. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir an der Quelle, quasi bei der Produktion, bei der beim Konsum eben ansetzen, um ja weniger zu nutzen. Also es ist jeder von uns eigentlich dazu eingeladen, Verantwortung zu übernehmen. Und letztlich eben, um zu der Frage nochmal zurückzukommen, ich wollte ein bisschen ausholen, weil eben die Frage war ja, wie kommt dann dieser Müll in die Ozeane? Es hat so viele Wege. Es kann einerseits am Meer selber entstehen. Das heißt, wenn zum Beispiel durch den Schiffsverkehr einfach Müll im Meer entladen wird, was absolut, also verboten ist weltweit, passiert aber immer noch. Also, dass zum Beispiel Netze verloren gehen oder Müll einfach entsorgt wird, ist nicht erlaubt. 80%, sagt man schätzungsweise, entsteht an Land. Also kommt von der Küste quasi in die Meere. Und da gibt es verschiedenste Wege. Also es ist so, man kann hier schon alleine in den Haushalten schauen. In den Haushalten ist es so, Kosmetikprodukte sind sehr oft versetzt, früher zumindest, mit Peelingkügelchen. Diese Peelingkügelchen, die scheinbar sauberer machen, gehen ungefiltert durch die Abwässer in die Gewässer rein. Und alle Gewässer sind ja miteinander verbunden. Das bedeutet, wenn es dann über die Abwässer in die Gewässer gelangt, irgendwann im Meer landet, dann natürlich auch. Und das wäre ein Weg zum Beispiel, wenn wir über Mikroplastik, werden wir sicher später auch ein bisschen mehr ausholen, noch reden. Andererseits, an der Küste bleibt ja auch sehr viel liegen. Also durch die Arbeit an der Meeresschule oder am Mittelmeerraum sehe ich das auch immer wieder, dass unglaublich viel Müll da liegt. Und wenn ich das jetzt auch noch richtig im Kopf habe, es gibt unfassbar gute Publikationen übrigens, Veröffentlichungen, die diese Thematik beleuchten. Die World Ocean Review Geschichten, das sind kostenlose Magazine, wo sich Wissenschaftler zusammentun. Und dort haben sie ein Ranking veröffentlicht. Was ist das häufigste Müllteil, das man am Strand findet? Eine Idee?
Plastikflaschen vielleicht.
Plastikflaschen? Was sagen die anderen?
So Einwegplastiktüten vielleicht.
Einwegplastiktüten. Noch eine andere Idee?
Ich wäre auch bei Plastikmüll im Allgemeinen, also Plastikflaschen oder...
Ja. Wir denken natürlich gleich an Kunststoffe. Ich rede jetzt allgemein über Müllteile. Also unter den Top 5 auf Platz 1 sind tatsächlich Zigarettenstummel. Zigaretten, die einerseits sehr leicht sich zersetzen, dann zum Problem Mikroplastik etc. werden. Andererseits darf man nicht unterschätzen die Giftigkeit von Zigaretten. Sobald die in die Umwelt kommen, geben sie Toxine eben ab und können die Unterwasserwelt extrem schädigen. Da gibt es auch Experimente, die durchgeführt worden sind, wo Wissenschaftler geschaut haben, das kann man sich jetzt mal vorstellen, wir haben ein Aquarium mit 1 Liter Wasser, Da haben wir Fische drinnen und wir wollen schauen, wie viele Zigaretten wir brauchen, um 50% dieser Fische da drinnen zu eliminieren. Was glaubt das Publikum? Wie viele Zigaretten brauchen wir, um 50% der Fische zu eliminieren?
Also wenn Sie die Frage so stellen, dann denkt man wahrscheinlich an eher weniger, was vielleicht schon richtig krass klingt. Ich würde so 50, 100 Zigarettenstummel schätzen.
Mhm. Noch ein anderer Tipp? Nimm mal zwei Tipps, dann können wir mal schauen.
Vielleicht so um die 30.
Tatsächlich ist es, sind es 5. Und wenn sie geraucht ist, eine. Die dafür sorgen, dass 50% der Fische in diesem kleinen Aquarium sterben. Das heißt, uns ist bewusst, wenn das am Strand herumliegt und irgendwann im Meer landet, seine Wirkung haben wird. Das heißt, auch wenn es nicht mein eigener Müll ist, trotzdem diesen Müll aufzuheben, kann einen wahnsinnigen Beitrag leisten. Also schon allein mit dem. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Ihr merkt, also das... Die Zuhörer merken, dass das ein sehr komplexes Thema ist, über das man viel reden kann.
Aber gibt es da nicht irgendeine Lösungen, wie man das Problem mit den Zigarettenstümmeln lösen könnte?
Ja, da gibt es viele Initiativen auf lokaler Ebene zum Beispiel. Also, dass zum Beispiel so mobile Aschenbecher verteilt werden. Das ist tatsächlich der Fall. Also man sieht auch immer wieder, dass Einheimische, also... Wie gesagt, ich bin ja viel in Kroatien. Das gehen auch Einheimische immer wieder herum in regelmäßigen Abständen und sammeln diese Zigarettenstummel auf. Also die Einwohner und die Bevölkerung sieht das auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich würde auch sagen, man kann auch die Leute darauf aufmerksam machen. Ich finde auch tatsächlich vor unserer Haustür, also jetzt zum Beispiel in Graz, ist es mir letzt auch aufgefallen, ist eine ältere Dame an mir vorbeigegangen, die sich tatsächlich gebückt hat und ihren Zigarettenstummel in den Gulli geworfen hat. Ich bin stehen geblieben, ich war voll entsetzt. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich nicht darauf aufmerksam gemacht habe. Ich habe mich so geärgert und ich habe mir vorgenommen fürs nächste Mal, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Und ja, also man kann schon was tun, auf jeden Fall.
Wenn ich da kurz zwischenfragen darf, und zwar habe ich letztens was gelesen dazu, dass eben, ich glaube, vielen Menschen, die rauchen, dass es ihnen gar nicht mehr auffällt, wenn sie eben den Zigarettenstummel eben einfach am Boden werfen. Wie Sie schon gesagt haben, ist es, glaube ich, sehr wichtig, die einfach aufmerksam darauf zu machen, dass sie es vielleicht einfach mit zum nächsten Mülleimer nehmen und dort wegwerfen oder kurz einstecken vielleicht und dann, ja, gesammelt wegwerfen.
Absolut, da stimme ich zu. Also ich finde Bewusstseinsbildung, Umwelterziehung sowas Wichtiges, weil vielleicht ist es der Person einfach gerade nicht bewusst. Und vielleicht ist sie ja sogar dann dankbar, natürlich im ersten Moment wahrscheinlich vom Kopf gestoßen und vielleicht beleidigt, aber wird auf jeden Fall im Kopf was rattern, bin ich mir ganz sicher.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, das waren schon sehr spannende erste Eindrücke über Plastik im Allgemeinen und die Produktion und den Konsum. Jetzt steigen wir kurz um in eine Pause und danach geht es dann weiter mit der unsachgemäßen Entsorgung von Plastik und weiterhin, wie es dann in die Meere gelangt und was dann mit dem Plastik passiert. Wir sind drei Studierende von der PH Steiermark und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Auswirkungen von Plastikmüll auf Korallenriffe. Und wir haben jetzt schon einiges darüber erfahren, wie das Plastik in unseren Alltag integriert ist und woher es eigentlich kommt. Aber jetzt möchten wir uns weiterhin damit beschäftigen, was mit dem Plastik passiert und wie wir es entsorgen können. Ja, so ein bisschen das Recycling-Thema und so ansprechen. Deswegen wäre jetzt gleich meine erste Frage, so ganz oberflächlich. Was passiert eigentlich mit dem Plastik, welches wir in den gelben Sack werfen?
Ja, hoffentlich wird es recycelt. Sagen wir es mal so. Also, wie gesagt, schätzungsweise ein Fünftel von dem, was wir entsorgen und auch korrekt entsorgen, kann überhaupt wiederverwendet werden oder wird wiederverwendet. Und hoffentlich findet man das eben als Wiederprodukt bei einem wieder zu Hause.
Ja, aber was passiert denn nun mit dem Plastik, was nicht recycelt werden kann?
Da gibt es auch viele Wege. Also Es kann sein, wenn wir zu viel Plastik haben, dass es exportiert wird in andere Länder. Wenn es nicht richtig entsorgt werden kann, wenn es nicht wiederverwertet wird. Deutschland ist tatsächlich ein Exporteur in asiatische Länder. Das ist den wenigsten eigentlich bewusst. Nicht nur Deutschland, sondern sehr viele europäische Länder, die einfach ihren Müll woanders abladen. Das ist heutzutage immer noch der Fall.
Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen weiterhacken. Was passiert denn dann mit dem Plastik, wenn wir es exportiert haben? Landet es dann direkt im Meer oder was machen dann die anderen Länder mit dem ganzen Plastik?
Es ist so, dass es dort dann in verschiedene Produktionen geht. Also wenn sie es wieder verwenden können, verwenden sie es wieder. Ansonsten wird es verbrannt oder es wird einfach in Deponien abgelagert. Wenn es nicht richtig entsorgt wird, dann gelangt es in die Natur. In die Natur, in den Wald. Deponien im Wald, zum Beispiel in Albanien, sind sie maßlos überfordert mit dem Müll, den sie dort bekommen. Ich habe das selber mit eigenen Augen gesehen. Da fährt man durch die schönste Natur und es sind wahnsinnige Müllhalden, die erschreckend sind tatsächlich. Und es ist nicht nur dort. Wenn man dann an den Strand geht, geht es dort weiter. Und ich bin oft davon überzeugt, also durch die Arbeit am Meer, der Müll, der dort liegt, kann sein, dass der von woanders kommt und dass der gar nicht dort entstanden ist. Dass der zum Beispiel an einem anderen Bereich ins Wasser gelandet ist und hier angespült worden ist oder eben extra exportiert von anderen Ländern. Also oftmals diejenigen, die das verursachen, sind weit weg.
Ja, sind Sie also der Meinung, dass eher wenig von dem Plastik, was dann in Küstenregionen und so landet, von vielleicht Schifffahrten oder so Dinge, die direkt am Meer passieren, kommt?
Ja, also die Frage ist jetzt quasi, wo die Quelle ist. Von wo kommt dieser ganze Müll, den man dort findet? Und da gibt es wirklich verschiedenste wissenschaftliche Abhandlungen. Also was ich empfehlen kann, von der Heinrich-Böll-Stiftung, zum Beispiel der Plastikatlas, ist super auch für den Lehrbetrieb. Oder World Ocean Review, das sind so Magazine, die man kostenlos auch erwerben kann. Auch wissenschaftliche Publikationen. Ist ganz wichtig, woher hat man die Quellen? Und dort kann man nachlesen, dass es schätzungsweise 20% sind, die am Meer verursacht werden. Also das heißt, 20% des Mülls, den wir finden, wird dort quasi erzeugt, quasi kommt so ins Wasser. Und 80% entsteht eben an Land. Das bedeutet, das kann viele Wege haben. Also wenn man sich mal überlegt oder die Weltkugel mal anschaut, 20% unserer Erde ist eingenommen von Küste. Auf diesen 20% leben 45% der Weltbevölkerung. Unglaublich hoher Druck. Die meisten Megastädte, das heißt 10 bis 20 Millionen Einwohner, liegen an der Küste, was ja natürlich klar ist, weil die Transportwege da die einfachsten waren halt. Auf jeden Fall ist das so ein großer Druck, der an den Küsten herrscht und natürlich hohen Konsum. Hoher Konsum geht dann natürlich mit einher und am Ende bleibt der Müll dort eben auch liegen. Jetzt ist es so, ich kenne mich ganz gut aus im Mittelmeerraum. Im Mittelmeerraum ist es so, da hat man ums Mittelmeer entlang sind es 22 Nationen, genau, und insgesamt 150 Millionen Einwohner, die dort wohnen. In den Sommermonaten kommen schätzungsweise 350 Millionen Menschen dazu. Und schätzungsweise 40% mehr Müll. Es ist auch der Tourismus, der da mit reinspielt, muss ich sagen. Wo dann auf einmal, kommt mir vor, irgendwie die guten Vorsätze über Bord geworfen werden. Daheim geht man ganz anders um, als wenn man dann auf einmal im Urlaub ist. Und ich muss auch sagen, im Mittelmeerraum sehe ich das. Also gerade in der Hochsaison ist also es schaut ganz anders aus als im Winter. Also wirklich, also jetzt was die Müllproblematik angeht. Es ist unglaublich. Wir machen selber auch immer wieder so Clean-Ups, also mit den Jugendlichen, die uns immer wieder besuchen. Und da übrigens zeichnet sich auch ab, dass die Zigarettenstummel eigentlich das häufigste Müllteil sind, das man am Strand finden kann. Also es ist wirklich so. Und diese Müllsammelaktion übrigens kann man überall machen. Das muss nicht nur am Meer sein. Das kann genauso hier an der Mur sein. Habe ich auch schon mal initiiert mit Studenten. Sind wir einfach an der Mur entlang gegangen. Weil ich habe schon gesagt, alle Gewässer sind ja miteinander verbunden. Also über die Flüsse, irgendwann mündet der Fluss im Meer und am Ende landet dieser Müll, den wir eigentlich hier vor der Haustür erzeugt haben oder reingeworfen haben oder wie auch immer, im Meer. Und ja, wird zersetzt etc. Also da müssen wir eher nochmal drüber reden, wie das überhaupt wirkt auf die Natur oder Unterwasserwelt tatsächlich.
Ja, genau, dazu kommen wir dann später nochmal. Ja, also Sie haben mir eigentlich meine Frage jetzt schon vorweggenommen. Also Flüsse spielen ja eine sehr wichtige Rolle als Transportwege in die Meere. Also was bei uns in den Flüssen landet, wird dann natürlich auch weitergespült in die Meere. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, absolut, okay. Absolut.
Vorhin haben Sie auch schon erwähnt, dass in vielen Kosmetikprodukten teilweise Mikroplastik ist. Und ich habe auch gehört, dass teilweise in unserer Kleidung sich Mikroplastik befindet. Könnten Sie uns vielleicht darüber was erzählen, was denn mit diesem Mikroplastik passiert oder ob das irgendwelche Auswirkungen auch hat?
Ganz kurz zu dem Mikroplastik in Kosmetikprodukten oder Waschmaschine oder halt in Kleidung, ist tatsächlich der Fall. Also man kennt es zum Beispiel aus der Zahnpastatube oder wenn man im Duschgel schaut, da gibt es ja diese kleinen Peeling-Kügelchen, die früher wirklich Mikroplastik waren. Mittlerweile ist es verboten. Seit Oktober 2023 ist es verboten, dass man Kunststoffe dafür hernimmt. Man nimmt Ersatzstoffe, zum Beispiel Sand, einfach nur stattdessen. Hätte man auch früher drauf kommen können. Auf jeden Fall, dadurch haben wir dieses Mikroplastik eben, das über die Abwässer ungeklärt einfach in die Gewässer kommt. Oder die Waschmaschine. Wenn wir all das, was wir auch anhaben, also wir sitzen ja hier mit unserem Gewand, Fleece-Pullis, Pullover etc. Wenn wir das waschen, kleine Kunstfasern werden immer wieder abgerieben. Und können über die Abwässer auch in unsere Gewässer kommen, beziehungsweise irgendwann Fluss, Meer, im Meer landen. Das ist das eine mal ganz kurz zu dem Mikroplastik in den Produkten. Also wir verursachen auf jeden Fall Mikroplastik. Wie das jetzt wirkt unter Wasser, boah, da ist es halt so, wann sagen wir überhaupt Mikroplastik? Wann ist es Mikroplastik? Wann ist es Makroplastik? Mikroplastik ist ab 5 mm Größe. Also was wir gar nicht wirklich sehen eigentlich. Hat aber enorme Wirkung. Es ist zwar klein, aber im Vergleich zu seiner Größe quasi, hat eine sehr große Oberfläche. Also wenn man es so vor seinem inneren Auge einfach hat, so ein kleines, kleines Kügelchen, aber es hat eine ganz große Oberfläche. Und diese Oberfläche ist wie so eine Art Magnet für Umweltgifte. Alles, was so an Umweltgiften da ist, bleibt auf diesem Mikroplastikteilchen hängen. Und teilweise kann man noch im Wasser Umweltgifte nachweisen, die schon längst vom Markt genommen worden sind, wie zum Beispiel PCBs oder DDT. Alles Dinge, die es eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Aber Mikroplastik gilt als so eine Art Vektor. Und wenn das dann in dem Organismus ankommt, da fängt es halt schon an bei den kleinsten Organismen. Wenn man mal drüber nachdenkt, Plankton. Plankton ist ja auch klein. Kann 1 Millimeter großes Mikroplastik schon aufnehmen. Und wenn es schon Plankton aufnimmt, wer ernährt sich vom Plankton? Fische, Raubfische etc. Und man merkt schon, wir gehen die Nahrungsketten. Das heißt, am Ende landet der Fisch dann wieder bei uns.
Jetzt starten wir nochmal in eine kurze Pause. Danach geht es weiter mit dem Thema Mikroplastik und Lösungen, um dieses Thema zu bekämpfen.
Ja, wir haben jetzt auch schon drüber geredet, wie die Produktion von Plastikmüll ist und wie das in das Meer kommt. Und Sie haben jetzt auch schon angesprochen über das Mikroplastik, also was das jetzt genau ist und wie das vielleicht auch in die Meere kommt. Und dazu wollte ich jetzt auch noch fragen, ja, kann das Außenplastik auch weiter entstehen, also dass sich das immer in kleinere Teile bildet oder wie funktioniert das?
Genau, also es gibt unterschiedliche Arten von Mikroplastik. Also wir haben ja schon gesagt, 5 mm Größe muss es haben, dass wir überhaupt sagen können, dass es Mikroplastik ist. Alles darüber hinaus ist Makroplastik, also große Müllteile. Und es gibt einerseits dieses primäre Mikroplastik, das von vornherein sehr klein ist. Das heißt, genau das, was wir auch angesprochen hatten, diese Peelingkügelchen, die von vornherein klein sind. Oder Fasern von unserer Kleidung, die auch sehr klein ist. Übrigens nicht zu unterschätzen, auch Autoreifenabrieb ist einer der häufigsten Mikroplastikteile, die erzeugt werden. Und wir haben dann neben dem primären Mikroplastik auch sekundäres Mikroplastik. Wie entsteht das? Wenn Makroplastik, große Müllteile im Meer flottieren zum Beispiel, sind sie ausgesetzt der Sonneneinstrahlung, der Witterung, Salzgehalt, Wellenschlag und wird immer, immer, immer kleiner. Und dann sagen wir dazu sekundäres Mikroplastik. Okay, genau, und da, das hat seine Wirkung, auf jeden Fall.
Interessant, weil man hört ja eigentlich immer nur vom normalen Mikroplastik, dass das so unterteilt wird. Ist auch immer cool zu hören. Ja, und wenn das jetzt in das Meer gerät, das Mikroplastik, wie kann sich das verteilen? Weil man hört ja auch oft von Plastikmüll auf Anschwämme bei Küsten oder ganz viel Ort, wo jetzt nur Plastikmüll ist oder auch Mikroplastik, verteilt sich das oder wie ist das?
Ach, darüber haben wir noch gar nicht so wirklich geredet, stimmt eigentlich. Also wahrscheinlich ist es allen geläufig, diese Müllstrudel, von denen man redet, die man finden kann in unseren Weltmeeren. Und davon zählen wir schon mittlerweile 5. 2 im Pazifik, 2 im Atlantik und 1 im Indischen Ozean. Und das sind Müllansammlungen. Das muss man sich so vorstellen, wenn der Müll im Wasser landet, wird er mit der Meeresströmung mitgenommen und wird in bestimmte Bereiche eben angesammelt. Und dann reden wir eben von diesen Müllstrudeln. Und einer, der am besten erforscht ist, ist der im Nordpazifik. Und da weiß man, dass der eine Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometer hat. Das ist nicht fassbar für uns. Das entspricht tatsächlich einer Fläche von 4,5-mal Deutschland. 4,5-mal Deutschland flottiert dort und das ist ein Strudel von 5, was extrem ist. Genau, also das ist mal grundsätzlich, wie die Problematik ist. Das Mittelmeer ist übrigens auch nicht verschont. Das Mittelmeer ist so die 6. Akkumulierungszone, vor allem für Mikroplastik. Da kommen wir auch wieder zu dem Mikroplastik, was wir gerade angesprochen hatten. Und das wird dann halt aufgenommen. Von den Kleinstlebewesen wie Plankton, Zooplankton, kleinste Krebse zum Beispiel nehmen Mikroplastik auf. Oder auch Muscheln. Muscheln sind den meisten ja auch bekannt. Wie kommen die zu ihrer Nahrung? Die filtrieren. Die nehmen aus dem Wasser ihre Nahrung auf. Die nehmen eben Plankton auf. Und die können ja nicht unterscheiden, ob das jetzt Plankton ist oder Mikroplastik, was sie aufnehmen. Und da haben Wissenschaftler schon herausgefunden, dass Miesmuscheln zum Beispiel dieses Mikroplastik in ihre Zellen einbauen. Das heißt, in der Zelle ist Mikroplastik eingebaut. Das wird phagozytiert, dieses schlaue Wort dazu. Filtrierende Organismen nehmen Mikroplastik auf und da reichert sich das extrem an.
Ja, man hört ja auch immer, dass das für uns Menschen ja auch ungesund ist, wenn die Fische dann das Mikroplastik irgendwie aufnehmen, fressen oder irgendwie dann halt in die Körper gerät.
Da habe ich einen guten Kollegen, der damit arbeitet, dass er schaut, wie sich jetzt der Plastikkonsum auf zum Beispiel Darmkrebspatienten, wie der Zusammenhang da zum Beispiel besteht, beziehungsweise was das im Organismus verursachen kann. Der arbeitet hier an der Med-Uni. Und da haben wir auch an einer Studie mitgemacht, wo wir versucht haben, Plastik zu fasten übrigens. Und das ist was, mal wirklich eine Woche lang kein Plastik zu verwenden, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist unglaublich. Also wenn man in den Supermarkt geht, man muss so bewusst und bedacht einkaufen. Fast alles ist eingepackt in Plastik. Auch der Harm, also das Schneidbrett zum Beispiel, ist, wenn es ein Plastikschneidbrett ist, hat nicht funktioniert. Wir haben extra Holzbretter gekriegt, etc. etc. Also es kann auf jeden Fall extreme Folgen haben, auch für den Menschen. Also man weiß bei Tieren, dass es Fruchtbarkeitsstörungen verursacht, dass Larven sich nicht richtig entwickeln, dass es zu Tumorbildungen kommt. Also das weiß man bei Tieren. Bei Menschen, da ist die Forschung halt jetzt dran. Genau. Also es wird sicher wirken, auf jeden Fall.
Ja, und dann hätte ich noch eine Frage zum Mikroplastik, weil ja, dann kann man immer mit Aktionen einsammeln gehen, Plastikmüll in Sackerl sozusagen einsammeln und suchen. Aber was ist mit dem Mikroplastik?
Ach Gott, ja, das ist eine gute Frage. Wie ist das mit Mikroplastik? Rauszufiltern ist eigentlich unmöglich. Das geht gar nicht. Es ist schon alleine, überhaupt Makroplastik aus dem Meer rauszuholen, ist auch so ein Ding, das geht auch nicht so einfach. Wenn man das tut, also wenn man jetzt einfach hergeht und diese Strudel absammelt, nimmt man so viele Tiere mit, auch wenn man mal über Plankton nachdenkt, also die Kleinstlebewesen, die da drinnen sind, auch größere Tiere. Man weiß gar nicht, was das für Auswirkungen hat auf die Lebensgemeinschaften, auf die Nahrungsnetze, wenn man da so eingreift. Es ist nicht so einfach. Und Mikroplastik, da können wir im Moment nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist nicht mehr Müll verwenden, beziehungsweise Müll produzieren und in die Umwelt geben. Konsumverhalten verändern.
Also das heißt einfach, wir Menschen sollen halt schauen, dass es gar nicht dazu kommt, dass irgendwie Mikroplastik entsteht, indem man vielleicht mehr drauf schaut, Plastik zu vermeiden. Aber dazu werden wir dann, glaube ich, eh gleich später kommen und dann machen wir noch eine kurze Pause. Schon ganz viel über Plastik und Mikroplastik gehört, aber eigentlich sind wir noch nicht genau zu unserem Thema gekommen, und zwar die Korallenriffe.
Jetzt haben wir ganz eine allgemeine Frage, welche Auswirkungen hat das Plastik eigentlich auf die Korallenriffe?
Also fangen wir mal an mit Mikroplastik und Korallenriffe. Also Korallenriffe, was sind überhaupt Korallenriffe? An sich sind es ja Tiere. Das sind Nesseltiere und die sitzen fest. Und was machen festsitzende Tiere im Wasser? Sie filtrieren. Sie nehmen Wasser auf und nehmen die Nahrung daraus. Das heißt, es kann da sein, dass sie einfach Mikroplastik aufnehmen und das dann eben im Inneren des Tieres zu Problemen führen kann. Wie gesagt, dass es da Entwicklung bei der Larve, vielleicht Schädigungen gibt, am Skelett selbst etc. Also da, ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert, gibt es gar nicht so viele Abhandlungen. Was man weiß aber, ist Makroplastik. Dass Makroplastik ganz oft auf den Korallen hängen bleibt, dass es zu Wachstumsstörungen führen kann, dass das diese Tiere wirklich beeinträchtigt, die ja eh schon längst geschwächt sind durch den Menschen. Also die menschlichen Einflüsse, der Klimawandel etc. schwächt ja unsere Korallenriffe. Also das menschliche Handeln, das ist den wenigsten eigentlich wirklich bewusst, was unter Wasser eigentlich unser Handeln jetzt an Land, die Entscheidung hier vor der Haustür, ob ich jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad fahre, hat Einflüsse darauf, wie es nach Koralle geht zum Beispiel. Wenn ich mich entscheide, zum Beispiel mit dem Auto zu fahren, verpuffe ich CO2. CO2 kommt in die Atmosphäre. Was macht unser Meer? Nimmt das überschüssige CO2 auf? Was passiert, wenn zu viel CO2 im Wasser ist? Es kommt zur Ozeanversauerung. Ozeanversauerung, was heißt das? Das Meer wird saurer. Es wird saurer und greift Kalk an. Aus was sind Korallenriffe aufgebaut? Aus Kalk. Das heißt, ein Korallenriff wird dadurch auch geschädigt, durch die Entscheidung, was ich hier treffe. Auch zum Beispiel, eben, wenn ich fahre mit dem Auto, Klimaerwärmung. Wenn es wärmer wird, wird das Wasser auch wärmer. Wenn das Wasser wärmer wird, kommt es zur Korallenbleiche. Weil die Korallen eben eine Symbiose eingehen mit kleinsten Organismen, das sind Zooxanthellen. Dadurch sind sie auch so schön bunt gefärbt. Und wenn es zu warm ist, werden diese Zooxanthellen einfach abgegeben, die die Färbung ja auch verursachen. Deswegen heißt es Korallenbleiche, deswegen sind sie ganz weiß. Und wenn die eh schon geschwächt sind und dann kommt noch Mikroplastik dazu oder Makroplastik oder was auch immer, dann kann dieser wahnsinnige Lebensraum, der so wichtig ist für die Unterwasserwelt, der Heimat ist für tausende Tiere, wirklich zerstört werden. Und wir wissen es ja, wir sehen es ja, dass unter Wasser die Lebensräume zurückgehen, Biodiversität zurückgeht, also die Vielfalt zurückgeht.
Mhm. Also was wäre da so eine langfristige Folge davon?
Langfristige Folge?
Also dass zum Beispiel die Korallen immer mehr ausbleichen oder aussterben sogar?
Das kann ganze Nahrungsnetze zerstören und es kann wirklich dazu führen, dass andere Tiere das Ganze auch nicht überleben. Die haben keinen Rückzugsort mehr. Man kann sich so vorstellen, was heißt das überhaupt? Ein Korallenriff ist ein Lebensraum. Was ist unser Lebensraum? Zum Beispiel das Haus, in dem wir wohnen, das bietet uns Schutz, Nahrung etc. Und wenn den Tieren dieser Schutz, die Nahrung etc. ausbleibt, dann hat es ein Problem. Das Gleiche ist bei uns auch. Wenn wir auf einmal unser Zuhause nicht mehr haben, dann haben wir auch ein Problem. Wenn wir keine Nahrung mehr haben, dann haben wir auch ein Problem. Dementsprechend so kann man es ein bisschen ummünzen für sich, was das heißt, wenn Lebensräume weniger werden. Und es betrifft ja nicht nur Korallenriffe. Wenn wir auch jetzt ein bisschen näher zu uns kommen, wenn wir im Mittelmeer sind, da gibt es auch Korallen übrigens, Kaltwasserkorallen, sie sind zwar kleiner, nicht jetzt so schön prächtig bunt, aber trotzdem, sie gibt's. Aber da gibt's Seegraswiesen zum Beispiel. Seegraswiesen, auch wichtiger Lebensraum, der auch immer mehr zurückgeht und der auch übrigens von Müll betroffen ist. Also wenn Müll in der Seegraswiese drin ist, ist es auch nicht fein. Also das menschliche Handeln verursacht sehr viel Veränderung.
Aber gibt es da noch andere Sachen, was ich persönlich machen könnte, was da helfen würde?
Ja, das ist immer die Frage nach Lösungen. Also jetzt grundsätzlich ist es so, dass ja das globale Ziel ist, bis 2030 sollen 30% der Meeresfläche geschützt werden. Und 30% der Landfläche sollen geschützt werden. Das ist globales Ziel. Ob das erreicht wird, sei dahingestellt. Gerade im Moment ist es, glaube ich, so, dass wir bei, ich glaube 21%. Ah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr wenig Prozent, das geschützt ist tatsächlich im Meer. Im Mittelmeer ist es weniger als 1% übrigens. Also da ist auf jeden Fall Bedarf nach oben. Auf globaler Ebene zu arbeiten ist immer schwer. Aber ich bin davon überzeugt, dass man auf lokaler Ebene viel machen kann. Also das heißt Eigeninitiative, dass man zum Beispiel sein Konsumverhalten verändert. Dass man zum Beispiel schon alleine der Supermarkt-Spaziergang, dass man schaut, dass man weniger Plastik verwendet, weniger Einwegplastik verwendet, dass man zum Beispiel seine Plastiktüte mit oder keine Plastiktüte nimmt, dass man eine eigene mitnimmt oder dass man halt nicht zu viel Müll verursacht, dass man auch drüber nachdenkt, okay, wie komme ich von A nach B, ein bisschen bewusster durch die Welt gehen und nicht so unachtsam, wie wir das immer wieder tun. Und ich glaube, wenn man lokal erstmal anfängt, dann, und wenn das jeder macht, jeder Einzelne in seinem Ausmaß versucht, etwas zu verändern, wie es für ihn in den Alltag reinpasst. Und wenn jeder so denken würde, dann würde das ja in der Summe voll viel ausmachen. Das würde ja dann global gehen. Und man sieht ganz viele Initiativen. Es gibt zum Beispiel Ljubljana in Slowenien. Ist die erste Zero-Waste-Hauptstadt Europas gewesen. Oder in Freiburg haben sie eine Aufklärungskampagne gemacht und da haben sie 900 Unternehmen dazu gebracht, Mehrweg-Kaffeebecher zu benutzen. Das waren die ersten, die diesen Schritt gemacht haben. Und wie viele Unternehmen machen das jetzt so, dass wir Mehrweg-Kaffeebecher haben, die 400 Mal eingesetzt werden können? 400 Mal, statt einmal einen Kaffeebecher zu nehmen. Oder wenn man ganz woanders hingeht, zum Beispiel zu den Philippinen, da gibt es so eine kleine Stadt, die heißt San Fernando. Und in San Fernando haben sich die Leute auf die Straße gemacht, sind von Haus zu Haus spaziert, haben dort Umweltbildung betrieben, hatten eine Radiosendung über die Problematik tatsächlich und sind in Unternehmen gegangen, haben mit denen geredet. Und die haben es geschafft, dass die Bevölkerung das als ein Problem wirklich akzeptiert hat. 85%, also erhöhte Akzeptanz für diese Problematik. Weiterhin haben sie auch Plastiktüten verboten und eine Abgabe auf Einwegplastik durchgebracht. Also man sieht, wenn man klein wirkt, kann das Großes bewirken. Und ich glaube, man darf den Mut nicht verlieren. Man kann was tun. Also davon bin ich überzeugt. Jeder von uns.
Sie haben ja jetzt eh schon die Thematik mit Lösungen angeschnitten. Und zum Schluss möchte ich jetzt nochmal zu den Lösungen kommen, weil das ja ganz wichtig ist, dass wir da auch irgendwie was dagegen tun können. Ja, und zwar jetzt stellt sich mir die Frage, ich habe vor kurzem von Biokunststoffen gehört, die eben aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden. Ja, welche Auswirkungen hätte das, wenn die Industrie da ein bisschen umdenken würde und vielleicht auf solche Alternativen umgreifen würde?
Ich habe das Gefühl, wir suchen immer nach anderen Lösungen oder nach anderen Produkten oder was auch immer, statt einfach zu sagen, wir reduzieren. Es ist mit allem so. Warum nicht einfach reduzieren? Wir wissen eigentlich schon, was die Lösung ist für alles eigentlich. Auch was jetzt das Klima angeht. Eigentlich erneuerbare Energien sollten wir einfach vorantreiben, statt irgendwie uns zu überlegen, wie wir das CO2 aus der Atmosphäre rauskriegen können und in welche Technologien wieder investieren. Statt einfach zu tun. Also ich bin... das ist so meine Meinung. Also ich will mir das jetzt nicht anmaßen. Es sei dahingestellt, dass eine große Industrie dahinter, die in die Richtung arbeitet. Das ist auch ein guter Zweig, dass man gut darüber nachdenkt. Aber eigentlich, ganz ehrlich, wir müssen einfach was verändern. Also, und wir wissen es ja eh. Wir suchen immer nur irgendwie Schlupflöcher.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir sind der Meinung, dass eben so kleinere Maßnahmen große Wirkungen haben können, wie zum Beispiel kleine Wege zu Fuß zu gehen und nicht mit dem Auto oder öffentliche Verkehrsmittel und so weiter?
Zum Beispiel. Also ich glaube, wenn jeder mal in sich geht und sich wirklich mal Gedanken macht, was er in seinem eigenen Leben, auf was er zum Beispiel verzichten kann oder wie er vielleicht umdenken kann. Und wenn jeder so seine kleinen Wege hat, dann glaube ich, kann das viel bewirken. Und da gibt es schon einiges, was man machen kann. Also wie gesagt, man kann auch zum Beispiel aus Alt macht neu. Also dass man einfach Dinge hernimmt und die vielleicht repariert oder neu gestaltet oder aus Plastik irgendwas gestaltet zum Beispiel. Also da kann man gerne mal wieder kreativ werden, finde ich. Einfach kreativ sein, wie man und nicht ständig einmal verwenden die Sachen. Also ich muss mich da an die eigene Nase packen. Ganz ehrlich, ist so. Also ich muss auch immer wieder drüber nachdenken und wieder aufwachen teilweise, weil manchmal ist man einfach im Alltag drin und vergisst Dinge und geht die leichteren Wege.
Auf jeden Fall, ja. Aber wie Sie schon gesagt haben, sind viele Menschen vielleicht zu faul, um was zu verändern in ihren Routinen, oder vielleicht denken sie auch gar nicht daran, was die eigenen Verhaltensweisen für Auswirkungen haben könnten. Deswegen, ja, glauben Sie, dass vielleicht die Politik da auch einschreiten sollte und irgendwelche Maßnahmen treffen sollte, dass das wirklich an alle gerichtet ist?
Absolut. Also es muss von beiden Richtungen funktionieren. Es muss auf jeden Fall auf politischer Ebene funktionieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade im Moment so ein bisschen ernüchtert, wie es von da oben, also wie träge alles funktioniert, obwohl wir genau wissen, dass einiges, also was wir tun müssen, eigentlich wissen wir es. Und wir tun es nicht wirklich. Und ich habe das Gefühl, dass es von beiden Richtungen funktionieren muss. Und die Nachfrage tut ja auch das Angebot irgendwie lenken. Also das heißt, es muss auch von unten gezeigt werden, dass wir was ändern möchten halt. Ich weiß, es betrifft nicht alle und für manche ist es gar nicht möglich. Ganz ehrlich, manche haben finanziell gar nicht die Möglichkeit, zum Beispiel darauf zu achten. Und das ist dann auch so. Ich glaube, grundsätzlich, wenn jeder so in seinem Rahmen was Kleines verändert, da gibt es gar keine Ausrede eigentlich fast.
Also es klingt auf jeden Fall nach einem guten Abschluss, dass jeder und jede eben darauf schauen sollte, was sie selber im Leben verändern können, um unser Klima und unsere Welt ein wenig zu schützen.
Hätten Sie vielleicht noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch die Jugend?
Nicht entmutigen lassen. Nicht entmutigen lassen und einfach weiter tun und ja. In die Natur gehen. In die Natur gehen und selber erleben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind so oft irgendwie in anderen Welten unterwegs und vergessen eigentlich, was vor der Haustür ist. Also da bin ich davon überzeugt eigentlich, wieder erleben und zu Entdeckern werden, zu Abenteurern werden, selber. Und erst eben, wenn man in der Natur ist, dann fängt man an, also wenn man selber zum Beispiel erlebt, ich merke das immer wieder in Kroatien, ich zeige meinen Jugendlichen zum Beispiel die Seegurke. Unfassbar unattraktiv, liegt am Boden, irgendwie schaut aus wie eine kleine Wurst. Aber wenn ich ihnen dann erkläre, was dieses Tier alles kann, dass es unglaublich ist, dass es so der Staubsauger der Meere ist, dass es Kleinstsedimente aufnimmt und alles sauber macht, was dazwischen drinnen ist. Und das Ausscheidungsprodukt einer Seegurke ist der reinste Sand, den man finden kann eigentlich. Und dann fangen sie an, diese Seegurke zu lieben. Sie sind fasziniert und würden niemals auf die Idee kommen, diese Seegurke noch irgendwie unachtsam in die Hand zu nehmen oder was auch immer. Also ich bin davon überzeugt, das, was man anfängt, irgendwie kennenzulernen, fängt man an, dann zu lieben und in weiterer Folge will man es schützen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, rausgehen und anschauen und die Faszination irgendwie, ja, die Begeisterung wieder wecken.
Ja, voll. Eigeninitiative zu ergreifen und einfach einmal was zu machen. Danke, würde ich einmal sagen, dass Sie überhaupt hier waren, und noch einen schönen Abend.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Radio Igel. Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark.